Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute soll es um das Thema Personenmarke gehen. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der es wissen muss. The one and only, oft kopiert, aber nie erreichte, Thorsten Jasper. Herzlich willkommen, lieber Thorsten, hier im Makler- und Vermittler-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön. Mensch, Thorsten, Personenmarke. Ich fange mal so ganz groß an. Ne? Was verstehst du denn eigentlich unter Personenmarke? Sind das die Promis, die wir alle so aus der TV-Werbung kennen? Und muss ich jetzt so einer werden in der Versicherungsvermittlung? Oder wie siehst du das Thema bezogen auf unsere Branche?
Ja, also Personenmarke, was verstehe ich unter einer Personenmarke? Eine Personenmarke ist natürlich die du gerade aufgezählt hast, also die Boris Beckers und Stefan Raabs und sonst wer dieser Welt. Oder Barbara Schöneberger fällt mir gerade ein. Also immer dann, wenn Unternehmen Geld dafür bezahlen, dass du mit deinem Namen und deinem Gesicht Werbung für sie machst, dann kannst du, glaube ich, von dir behaupten, du bist eine Personenmarke. Aber ja, auf uns übertragen, auf unsere Branche übertragen, brauchst du das ja nicht. Ne? Da geht es ja nur darum, also was ist aus meiner Sicht innerhalb unserer Branche oder egal in welcher Branche eigentlich, was ist im Kleinen eine Personenmarke? Ja, wenn du es schaffst, dass eine gewisse Zahl, die nicht definierbar ist, das können 1.000 sein, das können 10.000 oder 100.000 Menschen sein, dir folgen und sich von dir beeinflussen lassen im positiven Sinne. Heißt also, du sagst etwas, du äußerst eine Meinung und du erntest dafür Zustimmung, du kriegst Kundenanfragen, was auch immer jetzt dein Geschäftsmodell ist. In diesem Fall reden wir über Versicherungsvermittler und Makler. Also ja, wenn 500 Menschen, wenn 1.000 Menschen, wenn 1.500 oder 5.000 Menschen dir auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder sonst wo folgen oder auch Kunde bei dir sind, dann hast du es geschafft, zumindest schon mal eine kleine Marke aufzubauen. Denn die Menschen werden es nicht nur tun, weil sie der Meinung sind, dass du gute Produkte vermittelst, sondern sie interpretieren ja auch in dich als Person etwas ein. Weil sonst könnten sie die Produkte auch überall anders kaufen. Also,
Da sprichst du ja schon was an, damit was in mich hineininterpretiert werden kann an Werten zum Beispiel, für die ich stehe oder bestimmte Haltungen, muss ich ja entsprechend auch ja das erstmal prägen, dieses Bild in der Öffentlichkeit. Ja. Wie sollte man das denn angehen? Was wäre denn da dein Tipp, wenn ich jetzt sage, ich bin Vermittler, ich habe hier eine Nische für mich gefunden, in der möchte ich zur Personenmarke werden. Gehe ich denn da vor? Was sind da die ersten Schritte?
Ja, das Witzige ist, es ist ja eigentlich genau so, wie du es in den letzten 20, 30 Jahren deines Lebens auch schon gemacht hast, nur eben nicht online, sondern offline. Du hast ja auch in deinem Leben dich für irgendwas entschieden, irgendwer zu sein oder auch nicht. Also es gibt ja, müssen wir vielleicht unterscheiden, es gibt ja die Menschen, die ein Profil haben und es gibt Menschen, die kein Profil haben. Ne? Also willst du everybody's darling sein oder hast du eine gewisse Position, welche es auch immer ist? Und jeder kennt diese Menschen in seinem Umfeld. Es gibt eben die everybody's darling sind und es gibt die eine Position vertreten. Und everybody's darling hat den Vorteil, dass er auf jede Party eingeladen wird. Aber auf keiner dieser Partys wird sich um ihn herum eine Traube bilden, sondern er wird immer nur ein Teil der Traube sein. Und der eine Position vertritt, wird nicht auf jede Party eingeladen, aber auf den Partys, wo er ist oder sie, wird eben um diese Person eine Traube entstehen, weil es Menschen gibt, die dieser Meinung oder dieser Position folgen. Und jetzt musst du dir überlegen, was will ich? Und wenn du eben schon, du hast ja angedeutet, wenn ich eine Nische für mich entdeckt habe und die erobern will, dann bleibt mir als Makler, als Maklerin nichts anderes übrig, als mich so zu verhalten, wie es diese Zielgruppe verlangt. Und wenn ich das nicht will, und wenn ich das nicht will, dann ist es die falsche Zielgruppe wahrscheinlich. Also wenn du halt, wenn du eine gewisse Menschengruppe erreichen willst und einfach das, was du machen müsstest, um von diesen Menschen akzeptiert zu werden, für dich eine Verstellung oder eine Verzerrung deiner Persönlichkeit wäre, dann ja, dann hast du halt einfach die falsche Zielgruppe für dich ausgewählt.
Das ist ja eigentlich ein schöner Test, um eine Zielgruppe sozusagen für mich selber zu testen, ob es die richtige ist. Ne?
Ja.
Dann fühle ich mich dabei gut, wenn ich dann in der Zielgruppe meine Meinung vertrete oder ja nicht.
Ja.
Oder habe ich überhaupt eine
Meinung? Das ist ja ein Thema, was glaube ich viele betrifft, weil ja, häufig wird ja die Zielgruppe nach Wirtschaftlichkeit ausgesucht. Und ja, manchmal ist es dann schwierig, dieses Profil zu erfüllen, damit die Zielgruppe auch resoniert. Und ja, da muss man dann irgendwann ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, dann ist sie das eben nicht. Und aber ich glaube, die Reise macht jeder durch. Du bist halt, gerade wenn du dich als Versicherungsmakler selbstständig machst, du wirst nicht drum rumkommen, in den ersten Monaten oder Jahren vielleicht auch ein bisschen everybody's darling zu sein und überhaupt erstmal auf die Füße zu kommen, um dann ja, später die Spezialisierung auszubilden. Ne?
Ja, okay. Was sind denn dann aus deiner Sicht die richtigen Formate, um überhaupt mal in die Sichtbarkeit zu kommen in der Zielgruppe? Als um da eine Marke,
ne? Also du hast ja die gängigen Kanäle, die wahrscheinlich jeder bedient. Das sind ja heute, glaube ich, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. WhatsApp-Status ist ja immer ein Channel, den ich ganz gerne auch in meinen Vorträgen, wenn wir irgendwo sind, bringe, weil jeder von uns hat ja zwischen 300 und 1000 Kontakten im Telefonbuch, wovon wahrscheinlich 80%, was wahrscheinlich sehr, sehr passiv schon geschätzt ist, WhatsApp nutzen. Hm. Wahrscheinlich sind es eher 90-95%, denke ich mal. Was also bedeutet, wenn du in deinem WhatsApp-Status eine Statusmeldung machst, wirst du Menschen erreichen. Natürlich sind die nicht alle aus deiner Zielgruppe, aber das ist ja egal. Ja? Du postest einfach dort was und schärfst dein Profil, fängst an, deinen Standpunkt klar zu machen. Und da kann ich ja auch, also da, und da ist ja eben auch das Thema, dass du halt eine Entscheidung treffen musst. Ne? Also wer willst du jetzt da draußen sein? Welches Markenbild willst du jetzt prägen? Und das ist bei mir zum Beispiel jetzt, spielt das ja eine größere Rolle, weil ich bin ja Versicherungsmakler und Dienstleister für Versicherungsmakler. Und ich habe mich entschieden, das Bild des Dienstleisters für Versicherungsmakler nach draußen zu prägen und nicht das Bild eines Versicherungsmaklers. Und ich muss mir ganz oft auf die Zunge beißen, eben nicht Endkunden-Content in meinem WhatsApp-Status zu posten oder so, weil es manchmal halt einfach naheliegend ist, ja, weil die Politik irgendwas liefert, weil die Wirtschaft irgendwas liefert, wo du denkst, oh, das musst du eigentlich jetzt machen. So, und dafür habe ich halt einen Instagram-Account für unser Makler-Business. Da muss ich halt dann sowas machen, ja, weil da bin nicht ich die Person, sondern da gibt's ein Logo und dann ist es einfach ein Unternehmen. So, und was es aber deutlich schwerer macht, ne? Also das macht es nicht leichter, sondern schwerer. Aber für mich ist es eben der Weg, den ich eingeschlagen habe, und auf dem anderen Weg macht es mir halt extrem leicht. Weil auf LinkedIn, Insta und Facebook sieht man von mir halt, würde man behaupten, zu 80-90% nur Content, der sich an, ja, oder der aus dem Dienstleister Blickwinkel kommt. So, und das ist eben diese Entscheidung, die man für sich treffen muss. Wenn du eine Zielgruppe bedienen willst, dann musst du sie halt auch bedienen. Und wenn du das zu hart verwässerst, weil du dann zwischendurch doch wieder irgendwas anderes machst, ja, oder du willst der Experte für private Krankenversicherung sein und von Oktober bis Ende November liest man bei dir nur Sachen über Kfz-Versicherung, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du im Dezember und Januar und Februar wahrscheinlich erstmal weniger PKV schreiben wirst, weil einfach die Menschen nicht mehr wissen, okay, hat der jetzt sein Profil hier verändert, ist das jetzt noch mein richtiger Ansprechpartner und so weiter, ne?
Um jemanden abzuholen, musst du in der Regel ja, also du Menschen, wir entscheiden, wir agieren ja emotional. Auch wenn manche das vielleicht nicht glauben wollen, Ingenieure agieren auch emotional, auch wenn sie das rational wieder begründen. Das heißt, da gibt es ja diese Sprüche, ne, auffällig anders als alle anderen oder halt merkwürdig, also des Merkens würdig. Ja. Wie schaffe ich es denn, dass ich dann diese Zielgruppe ja emotionalisiere, also emotional erreiche, muss ich mich dazu emotional nackig machen oder geht das auch, sagen wir in Anführungsstrichen, professionell? Was sind da deine Empfehlungen?
Ja, da komme ich wieder drauf zurück. Mach es halt einfach so, wie du es in deinem echten Leben auch machst. Also es ist wahrscheinlich schwer, das nachzuvollziehen, aber wenn du dir überlegst, die Menschen, die du zu deinem erweiterten Freundeskreis zählst, ob das jetzt 30 sind oder 100 sind oder bei dem einen vielleicht auch mal 500, keine Ahnung, ja. Also erinnert euch an Zeiten zurück, wo man auf Facebook fleißig Freundschaften gesammelt hat und dann hatte nachher jeder hat halt so seine 350 bis 1000 Menschen, die man irgendwie kennt, die man hinzufügt, weil man denkt, ja, wir haben schon mal 2, 3, 8 Mal im Leben miteinander gesprochen. So, und davon kennst du halt den einen oder anderen besser und den einen oder anderen schlechter. Und der eine findet dich mehr gut als der andere. So, und das basiert auf dem, was du sagst, was du tust, wie du dich verhältst. Und du läufst ja auch nicht draußen durch die Gegend und hast damals in der Berufsschule oder an der Uni oder so, hast du dich ja auch nicht emotional nackig gemacht, sondern du hast dich einfach so gezeigt, wie du bist. Du hast einfach dein Leben gelebt und eine gewisse Anzahl von Menschen findet das gut und eine gewisse eben nicht. Und die Zahl, die es gut finden, ist typischerweise kleiner als die, die es nicht gut finden, weil ansonsten könntest du wegen Reichtum schließen. Ja,
also es geht auch über die Sprache quasi, ne? Allein wie du dich ausdrückst,
genau,
ist ja schon ein Unterschied zu anderen. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? Das ist, glaube ich, bei uns, zumindest wenn du halt jetzt, wie wir ja auch, aber wie andere Kollegen auch, viel dich mit anderen Maklern austauschst, bist du ja schnell in der Gefahr, dass du entweder die Sprache von anderen Maklern sprichst oder halt im Kopf dann einen Makler im Kopf hast, das hast du ja gerade angesprochen, und dass du dann dich wieder eher darauf fokussierst, Moment mal, ich habe jetzt meine Zielgruppe im Kopf, für die mache ich gerade Content.
Was ist, glaube ich, also wenn wir das Ganze mal umdrehen, wie werde ich einen Menschen los, der mich bisher mochte? Sag ihm, was deine politische Gesinnung ist, wenn die nicht Mitte ist. Ja, also dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Menschen sich von dir abkehren, obwohl du 30 Jahre mit denen befreundet warst und du denen jetzt sagst, ey, ich bin Parteivorsitzender, Landes hier vom Ortsverband bei Partei XY, ja, typischerweise dann von einem extrem links oder rechts, dann wirst du feststellen wahrscheinlich, dass Menschen sich von dir abwenden. Ja, nur aufgrund dieser einen Tatsache. So, und das hat ja nichts damit zu tun, also du hast dich ja als Mensch erstmal nicht verändert. Du hast nur eine andere Gesinnung und als andere. Und das ist ja eben das Thema, dass du mit dem, was du tust, und da musst du ja nicht erzählen, dass du vor 15 Jahren mal fast pleite warst oder dass du keine Ahnung, ja, also du musst ja nicht deine Gesundheitsakte da auf links drehen, öffentlich. Nur um irgendwie, also es geht ja nicht darum, Mitleid zu erzeugen, sondern es geht ja darum, ins Positive herein einfach Menschen zu finden, die mit dem, was du tust, resonieren. So, und wenn du es regelmäßig machst, und das ist ja auch ein Fehler, den viele machen, machen es halt nicht regelmäßig, aber wenn du es regelmäßig machst, dann wirst du feststellen, dass die Followerzahlen auf deinem Account steigen.
Ist das so eine Anfangsangst? Und das nach dem Motto, ich bin ja, was weiß ich, 27 Themen, ja, und wenn ich jetzt nur mit einem Thema rausgehe, meine politische Gesinnung, dann werde ich ja vielleicht ganz anders gesehen, als ich mich selber sehe. Und dann, bevor ich falsch gesehen werde, werde ich lieber gar nicht gesehen und mache lieber gar nichts. Also, dass viele da vor Angst haben.
Das glaube ich schon. Kann ich für mich selber auch sagen, dass das auch für mich eine Phase gab, wo ich nicht sicher war, okay, wie mache ich das jetzt? Aber irgendwann, wenn dir halt klar wird, dass es anders nicht geht, dann wirst du halt feststellen, okay, da muss ich mich jetzt für einen Weg entscheiden. Und und so baust du halt eine Marke auf, weil du stehst für etwas, für ein Thema. Und dann entsteht ja dieses allseits bekannte Narrativ, ja, dass Menschen über dich sagen, ach ja, das ist ja der mit dem und dem, der mit dem und dem Thema. Mhm. Ja. So. Und das musst du halt schaffen, dass Menschen über dich sagen, das ist doch der mit das und mit dem und dem Thema oder sowas, ja. Und das ist die Kunst. Und das kriegst du nicht hin, wenn du halt heute dies, morgen das. Es gibt Ausnahmen, würde ich sagen. Also mir schießen gerade so ein, zwei Persönlichkeiten in den Kopf, die als Versicherungsmakler Hans Dampf in allen Gassen sind, die, glaube ich, alles machen, was irgendwie geht, inklusive Strom, Gas, DSL, hast du nicht gesehen, aber die sind als Persönlichkeit dann so freaky, dass sie im Äußerlichen halt vollkommen schon aus der Reihe tanzen, ja, weil sie sich anders kleiden als alle anderen Menschen, also nicht nur als ein paar andere, sondern als alle anderen. Sie verhalten sich anders, sie polarisieren alleine schon, wenn sie Hallo sagen, ja, weil sie es auf eine Art und Weise machen, die man sonst so nicht kennt. Ich glaube, dann kannst du auch mit dem Bauchladen das schaffen, weil dann bist du einfach als Person eine Marke und dann kannst du aber auch, dann ist es egal, ob du in der Versicherungsbranche bist, ob du Eis verkaufst, Staubsauger oder Autos oder was auch immer, weil dann bist du einfach die Person, die halt polarisiert. Und dann wiederum, dann schließt sich ja auch der Kreis zu diesen Riesen-Personenmarken, ne? Dass du dann auf einmal vielleicht auch ein Werbegesicht bist für irgendwas. Ja, also heute machst du Werbung für Nutella und morgen machst du Werbung für Wärmepumpen. Also einfach nur, weil
die Leute halt dich toll finden.
Genau, weil die Leute dich als Person irgendwie cool finden. Ja, ja. Und warum macht Günther Jauch Werbung für Pflegeversicherung? Okay, ja, weil er vielleicht bald alt ist. So, aber ne? Ja. Oder ich glaube, es ist doch die Pflegekampagne, ne, von der Allianz, glaube ich. Oder egal, er macht das auf jeden Fall irgendwie Werbung für Versicherung
gerade. Das war der mit dem versteckte Kameraband ab. Dieter Hallervorden, glaube ich. Egal.
Ja, naja, so. Und also dann geht es halt wirklich nur um deine Person. Aber du musst ja, wenn du es im Kleinen machen willst, musst du deine Person ja mit einem Thema verknüpfen. So, ja. Und und das kannst
du. Ich glaube, dieses Kasper machen ist auch was auch wieder viele von abhält. Ne? Dann siehst du diese bunten, schillernden Vögel.
Ja.
Und dann denkst du, oh Gott, das bin nicht ich. Ich jetzt klassischerweise sind ja viele auch vielleicht nicht die gelb strukturierten unbedingt.
Ja.
Und die haben dann keinen Bock, da den Affen zu machen. Und dann sagen sie, mache ich lieber nichts. Muss ich denn so eine Show abziehen, um eine Personenmarke zu werden?
Nee, musst du nicht. Und wie gesagt, es liegt ja auch dir selbst frei zu definieren, wann bist du eine Personenmarke? Also wer außer du selber legt das fest? So, weil am Ende ist ja, also zu wem wurde nicht schon mal von der Oma gesagt, Mensch, du bist aber eine Marke. So, ne? So, dann bist du halt für deine Oma schon mal eine Marke. So, und dann kannst du ja selber entscheiden, wie groß du diesen Kreis ziehen willst. Und mir fällt es gerade ein, ich habe es ja selber jetzt in den letzten 18 Monaten, habe ich ja zum Beispiel bei mir die Verknüpfung mit meiner Person und einem Produkt oder einer Dienstleistung, habe ich ja komplett verändert. Also ich war bis 30.11.2023 war ich Thorsten Jasper von Appella und ab 1.12.2023 war ich Thorsten Jasper von Vertriebsfilm. So, das hat ein Vierteljahr, vielleicht ein bisschen mehr als ein Vierteljahr gedauert, aber heute spricht mich niemand mehr als aktives Mitglied von dem Pool Appella an, sondern heute wissen alle, der war da mal und steht jetzt für was Neues. So, also du kannst ja diese Verknüpfung deiner Personenmarke mit dem Produkt, mit der Dienstleistung dahinter auch verändern. Aber wichtig ist ja eben, wenn du es im Kleinen machst, also wenn du jetzt nicht der Superstar werden willst, der am Ende von allen möglichen DAX-Konzernen für irgendwelche Werbeslots gebucht wird, dann musst du dich halt mit irgendeinem Thema verknüpfen. So. Weil wenn jetzt ein Superstar sich mit einem Thema verknüpft, dann ist es für den ja eher kontraproduktiv, weil er dadurch ja seine potenziellen Auftraggeber massiv einschränkt.
Mhm. Aber kostet das nicht unheimlich viel Zeit, wenn ich mich da mit einem Thema profilieren möchte?
Das ist ja das Schöne. Kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ich selber, also wer mir auf Social Media folgt, der wird wahrscheinlich mir recht geben, dass ich jetzt nicht der aktivste Mensch da bin. Aber die in meiner Zielgruppe sind, die spiegeln mir ständig, wenn sie mich sehen, oh Alter, ey, du bist ja fleißig.
Omnipräsent.
Du bist ja omnipräsent. Dich sehen wir ja nur noch. Mhm. So, und das ist halt das Schöne, wenn du Social Media halt effizient nutzt, dann findest du einfach auch so statt, ne? Und musst da halt nicht permanent immer wieder neuen Content liefern. Und auch das ist ja eine Entscheidung, will ich mich jetzt bundesweit etablieren als Marke, ja, dann hast du wahrscheinlich höhere Anforderungen an die Quantität auch deines Contents. Aber wenn du dir eine gewisse Nische aussuchst, die ja in meinem Fall jetzt auch bundesweit ist, aber sie ist halt einfach klein, dann reicht es halt auch aus, auf einem völlig moderaten Level das zu machen, dann entscheidet die Quantität, die du fährst, eigentlich nur noch darüber, in welcher Frequenz kriegst du jetzt deine Anfragen oder so, ne? Also, und dann kannst du es mal hochfahren, mal wieder ein bisschen runterfahren und ja, bist aber trotzdem durchgehend irgendwie verfügbar mental für diese Menschen, ne? Und ja, darum geht's und das musst du halt als Versicherungsmakler hinkriegen, entweder regional oder eben in oder überregional dann eben in einer bestimmten Person oder Berufsgruppe, ne?
Wo du das Thema Content ansprichst, ist aus unserer Sicht, wenn wir stecken ja tief in unserer jeweiligen Materie drin und sagen wir, naja, irgendwo ist das Thema dann ja auch mal endlich, gerade wenn ich mich auf einen Teil spezialisieren möchte. Was soll ich denn da die ganze Zeit sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele abhält, überhaupt mal anzufangen und sagen, dann fange ich jetzt an und nach 3 Wochen geht mir dann der Inhalt aus. Wie ist denn das? Muss ich da immer neue Inhalte bringen? Kann ich das irgendwann mal recyceln? Weil dann erinnert sich ja keiner mehr an das, was ich vor einem Jahr mal gepostet habe. Wie geht das?
Ja, das ist eine Lösung. Du kannst, theoretisch könntest du wahrscheinlich nach 3 bis 4 Wochen schon anfangen zu recyceln, weil gerade heute Morgen im Radio, ich glaube, heute Morgen im Radio habe ich gehört, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne vom PC im Durchschnitt auf 45 Sekunden oder so runtergegangen ist. Und wir ab dann halt irgendwie nervös werden, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel wir eine Website öffnen und das Video startet nicht, ne? Dass man halt, also dann ist es deutlich weniger als 45 Sekunden, wo du halt schon ausrastest, weil es nicht lädt, ja. So, und von daher, ja, derjenige, also es wird Nutzer geben, die den Eindruck nach 3, 4 Wochen haben, ne? Das habe ich doch schon mal gesehen, ja, aber es wird wahrscheinlich die Masse sein, die, oh ja, cool. Jetzt habe ich es auch verstanden. Und das ist ja das Interessante, weil Social Media macht uns da ja auch ein bisschen das Leben leicht oder schwer, je nachdem, wie du es willst. Du postest einen Beitrag, nehmen wir jetzt mal beispielsweise LinkedIn, ja. Du postest einen Beitrag und der kriegt, um es einfach zu halten, 1000 Impressions. So, jetzt denkst du, geil. Oder auch scheiße, je nachdem, von welchem Level du kommst. Egal, wir nehmen jetzt mal die 1000. Je nachdem, wo du unterwegs bist, hängen eine 0 dran oder 2, ist auch egal. Also es geht ums Prinzip. Du denkst, wow. So, das Ding ist, diese Impressions werden ja gezählt, auch wenn das Ding einfach nur so durch den Feed geflogen ist. Also, wie oft wurde dein Beitrag angezeigt? Das heißt mitnichten, das hat 0, nichts damit zu tun, wie viele Menschen haben sich mit deinem Beitrag beschäftigt. Wie oft hat der Algorithmus festgestellt, dass auf einem Smartphone- oder Tablet-Display oder einem PC-Display Pixel geleuchtet haben in dem Moment, wo dein Beitrag da lang gerutscht ist? Mehr ist es nicht. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Merkmal drin, das war für mindestens 0,2 Millisekunden oder so, keine Ahnung, ja. Aber am Ende heißt es noch nichts darüber, wer hat sich damit beschäftigt. So. Ja, es gibt irgendwo im Unterbewusstsein ist vielleicht deine Headline, dein Bild oder irgendwas hat sich eingebrannt. Aber das nach 3 oder 4 Wochen, das ist ja echt ein kurzer Zeitraum, ne? Also wenn dir nach 3, 4 Wochen schon der Content ausgeht, dann theoretisch, also ich hoffe, das fängt erst später an. Aber nehmen wir jetzt mal 3 Monate, ja? Dass nach 3 Monaten einer sagt, ey, genau den Post, also ohne auf dein Profil zu gehen und das zu recherchieren, genau den Post, den habe ich doch bei dir schon mal gesehen. So, und du würdest ihn ja auch nicht genau so wieder posten, sondern wahrscheinlich ein anderes Foto benutzen. Du würdest vielleicht eine andere Hook-Headline nehmen, was auch immer. Also du nimmst einfach dasselbe Thema und verpackst es einfach nochmal neu. Ja, also ja. Jemand aus deinem Freundeskreis schenkt dir eine Flasche Wein, die du nicht magst, dann nimmst du sie, machst die Schleife ab, kaufst eine neue Geschenktüte für die Flasche, steckst die da rein und beim nächsten Mal, wo du eine Flasche Wein verschenken willst, nimmst du die einfach mit. So, und wenn du Pech hast, ist natürlich genau der auf der Party, der sie dir vorher geschenkt hat, aber
dann sagst du, du hast den gemocht und deshalb weiter verschenkt.
Genau, der war so gut, deswegen verschenke ich den jetzt auch nur noch weiter.
Genau.
Ja, so, und ja, also das ist, glaube ich, so unwahrscheinlich. Und ja, und wie gesagt, Wiederholung ist, wie sagt man, wie hieß das immer, Wiederholung ist die Mutter des Vertriebs.
Das ist ja der Punkt, ne? Damit was durchsickert, musst du es ja als Verbraucher eigentlich mehrfach gehört, gesehen haben. Das ist ja das Thema, wie die großen Marken ihr Marketing machen. An jeder Ecke liest du ein Coca-Cola, nicht wegen der einen Anzeige, sondern einfach wegen des Dauerbeschallung. Und trotzdem, wenn wir dann Content machen, denken wir so, oder, also mir geht es ja auch so,
kannst du nicht schon wiederbringen.
Geht das so?
Ja. Bitte? Ja, man denkt immer, man kann es nicht schon wiederbringen.
Ja, du musst doch mal was Neues bringen. Ja. Ich habe auch schon von anderen Kollegen gehört, die Roadshows für Versicherer und so dann begleiten, sagen, ich denke, ich müsste mal was Neues bringen, aber die wollen einfach immer nur das Alte haben.
Ja, ne? Ja, ja. Das, ja, so ist es. Und früher hieß es ja immer, du brauchst 7 Touchpoints. Mittlerweile ist die Zahl deutlich höher, weil einfach durch diese Aufmerksamkeitsspanne, die so gering geworden ist.
Aber Touchpoint wäre ja nur nicht der gleiche Inhalt. Ne? Dann kann ich sagen, okay, 7 verschiedene Beiträge. Aber es könnten theoretisch...
Ja, genau. Aber dadurch, dass die Frequenz halt deutlich steigt, in der du wahrgenommen werden musst vom Kunden, kannst du ja auch dasselbe Thema mehrfach spielen. Ja. Ne? Und Seitenbacher macht's vor. Also
Lecker.
Genau, Seitenbacher Müsli. So, also wenn du das erste Mal eine WhatsApp von deinem Kunden oder von einem potenziellen Kunden oder einen Kommentar auf Facebook, Instagram, LinkedIn bekommst, dass du nervst, dann weißt du, hast du noch Luft nach oben. Und solange du das noch nicht bekommen hast, bist du nicht spürbar.
Ja, ne?
Na, also solange dir keiner sagt, dass du nervst, findest du eigentlich noch nicht statt. Ne? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber als Grundprinzip, glaube ich, kann man das so hinstellen.
Um das mal aufzugreifen, der dann sagt, du nervst, ist gut möglich, dass der nachher trotzdem was kauft.
Ja, weil der so hart getriggert ist davon, dass er vielleicht entweder endlich mal in die PKV wechseln sollte oder in eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen sollte oder. Ja, kann schon sein. Ja.
Und das viele haben, glaube ich, auch Angst dann davor, wenn sie ihre Meinung kundtun, dass dann wieder das Thema Hater kommt. Hast du persönlich Erfahrung damit, dass du dann zugespammt wirst mit Hate-Nachrichten?
Nö, das hat aber damit zu tun, dass in dem Moment, wo ich meine Meinung, das gilt jetzt für mich persönlich, ne? Also in dem Moment, wo ich wirklich eine Stellung beziehe, dann mache ich das, weil aus Überzeugung. Und ich glaube, das merkt dann auch derjenige, der es liest, der vielleicht anderer Meinung ist. Und ich glaube, diese typischen Hater-Themen, ne, ich glaube, das liegt auch schon ein bisschen daran, weil einfach viele Leute eine Meinung äußern und du als Zuschauer relativ schnell merkst, das ist nicht deine Meinung. Du sagst das, weil du weißt, dass das clever ist, das zu sagen, aber es ist nicht deine Meinung. Und damit holst du natürlich die Hater hinterm Zaun her, weil die genau sehen, das ist wie wenn ein Hund auf dich zurennt, ja, und du ihm Schwäche zeigst, dann wird er dich umrennen. So, das ist einfach Instinkt. Und Hater haben auch einen Instinkt. Und Hater merken, ob du stabil bist oder nicht. Mhm. Und wenn Hater feststellen, du bist nicht stabil, dann zerreißen die dich in den Kommentaren. So. Und Politik jetzt mal außen vor, ja. Da wird gehatet und irgendwas, egal, ja, ob du stabil bist oder nicht. Aber wenn du im Business-Kontext, wenn du da das Signale sendest, dass du unsicher bist, dann wirst du deine Hater in den Kommentaren finden. Aber wenn du sicher bist in dem, was du machst und das auch ausstrahlst, dann wirst du vielleicht kritische Kommentare oder mal eine Gegenmeinung kriegen, aber du wirst nicht zur Sau gemacht, du wirst nicht beleidigt werden, also dann wird sich das eher auf einer sachlichen Ebene ausspielen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Masse nicht. Aber wenn du halt irgendwas rausposaunst, weil dir ein Coach gesagt hat, mach das, weil da kriegst du richtig Feedback drauf und du hast es nicht verinnerlicht, ja, dann wirst du ernten, was du siehst.
Sozusagen. Das wär damit ein Aufruf dazu, eben auch nicht andere zu kopieren.
Genau.
Zu sagen, ich mache jetzt, ob jetzt vom Storytelling her oder auch vom Inhalt her, ich kopiere den Post des anderen und reposte den quasi in meinem Namen.
Ja.
Weil sofern dazu eine Nachfrage kommt, kannst du sie nicht mehr beantworten, weil es ja eigentlich nicht dein Content ist, den du lebst von innen raus. Ja. Auf der anderen Seite halt auch dann schon, verstehe ich das richtig, erstmal dich fachlich in deinem Thema auch wirklich auskennen und dann fällt es dir auch leichter dazu, Content zu produzieren, eigenen,
ja,
und nicht von außen her irgendwas zu übernehmen, ohne es wirklich von innen zu fühlen.
Ja, genau. So, und das kommt ja automatisch. In dem Moment, wo du für dich selber gemerkt hast, ich habe das Thema durchdrungen, ne, so, dann klar, es wird immer die letzten Prozente geben, wo man vielleicht doch nochmal, ja, weiß ich nicht genau.
Aber da ist wieder die Angst vor den Kollegen an der Stelle, genau, weil, ne, ja, weil der Experte ist ja der ein Kapitel weiter ist.
Ja.
Das heißt, gegenüber dem Kunden bist du wahrscheinlich schon ganz weit vorne, also ja, hoffentlich. Ja. Ja. Und diese 3%, da bin ich mir nicht ganz sicher, die sind eigentlich nur für die Kollegen interessant und nicht für den Kunden.
Ja. Ja, richtig. Aber das ist ja für, gerade wenn man mit Social Media anfangen möchte, ist das natürlich so eine Generalangst. du hast für dich, keine Ahnung, ja, du hast halt ein Thema durchdrungen und willst das behandeln und machst das dann vielleicht und dann kommen auf einmal ein paar Kollegen aus der Ecke und machen dich dann runter, weil du halt gewisse Details übersiehst oder was auch immer, ja. Ja, aber an der Stelle muss man ja sagen, ist es einfach nur dumm von den Kollegen, weil sie damit einfach das Image unserer Branche zerstören. Ne? Und
im Glauben, wer als Kollege zu viel Zeit hat, dass er solche Sachen dokumentiert,
ja, gut,
müssen sich auch wieder fragen. Ne?
Ja, aber gut, das ist ja auch Mitteilungsbedürfnis.
Sagt mehr aus über den Mitteilenden meistens als über den Empfänger.
Ja, genau. Und ja, aber klar, diese Angst, die haben natürlich viele. Aber gut, da muss man halt dann drüber stehen. Und vielleicht auch einfach dann den Beitrag hinreichend ausführlich machen, dass dass es nicht angreifbar ist. Ne?
Du kannst aber nie alle Aspekte in einen Post bringen. Also gerade
wenn wir. Aber genau den Satz kannst du ja dazu schreiben. Okay. Das kann ja schon reichen. Also das kann ja deinem potenziellen Kollegen-Hater ja schon den Wind aus den Segeln nehmen, dass du sagst, ja, und es gibt weitere Blickwinkel zu diesem Thema, aber hier jetzt an dieser Stelle wollte ich nur diesen einen. Damit du einfach den potenziellen Kollegen, die dich dann aufklären wollen, öffentlich den Wind aus den Segeln nimmst, weil das an der Stelle einfach keinen Sinn macht. Es bringt niemandem etwas, außer dem schlechten Image unserer Branche, wenn Versicherungsmakler A, Versicherungsmakler B unter seinem Post erklärt, du bist ein Idiot. Das bringt nichts. Ja? Der Kunde wird notfalls trotzdem bei ihm kaufen, weil er persönlich überzeugt ist und den Hater-Makler auch scheiße findet und sich dann auf die Seite des Angegriffenen stellt. Also ne? Der Makler A wird dadurch keinen Kunden mehr gewinnen und Makler B vielleicht auch kein weniger. Aber unser Image leidet dann weiter.
Ich glaube auch, je länger du aktiv bist, korrigier mich, desto mehr spielt sich ja der Algorithmus auf dich ein. Das heißt, desto weniger wirst du dann auch irgendwann Kollegen angezeigt. Am Anfang, wenn du anfängst und bisher dich nur mit Kollegen ausgetauscht hast, dann werden denen natürlich auch der Content angezeigt. Aber also mir fällt das auf, ich sehe ziemlich wenig von Maklerkollegen. Am Anfang, wenn die einsteigen, dann kommt das eine Weile und dann ist es aber irgendwann weg, weil ich ja nicht drauf reagiere.
Genau, das liegt ja an dir, ne?
Genau.
So heißt also im Schluss, wenn du einen Hater hast, der sich an dir festbeißt, den wirst du nicht wieder los, bis du ihn blockst oder irgendwas, ne? Weil der Algorithmus des Haters halt sagt, guck mal hier, schon wieder was Neues, ne? So, kannst du wieder reinhauen.
Ja, so. Aber die gibt's ja eigentlich nicht. Also bei mir ist noch keiner aufgeschlagen. Die Hater.
Also ja, es gibt schon, ja. Ansätze gab es schon mal, ja, aber also, nö, in der Form jetzt, in der Form jetzt.
Deshalb nicht. Muss ich mich nicht abhalten lassen, so wollte ich sagen. Ne? Ja, also muss ich keinen abhalten lassen, aus Angst vor Hatern. Ja. Der Prozentsatz ist doch deutlich geringer als die dann ein positives Feedback geben.
Ja, genau. Ja, ja und aber also ich will nochmal zurück, weil du gerade auch positives Feedback sagst. Es gibt ja auch die Szenarien, dass du gar keins bekommst. Also du kriegst vielleicht nochmal ein, zwei, drei Likes oder so, aber hast dann in der Statistik, hast du deine, ich nehme sie mal wieder die 1000 Views, aber hast halt 5 Likes oder 10, ja? So, und da an der Stelle gibt es natürlich noch zwischen dem, was ich eben erklärt habe, dieses Impressions-Thema, also jemand sieht vielleicht für ein paar Millisekunden deinen Beitrag und jemand, der vielleicht sich die Zeit nimmt zu kommentieren. Dazwischen liegen ja noch die sogenannten stillen Mitleser, die halt schon mal ein paar Sekunden auf deinen Beitrag verbringen, ihn auch kurz sacken lassen vielleicht, aber dann einfach weiter scrollen. So, ohne zu liken, ohne zu kommentieren. Und das darfst du halt nicht unterschätzen und dich halt von niedrigen Likes oder Kommentaren nicht entmutigen lassen, weil, und das ist das, was ich auch vorhin schon mal angedeutet habe mit dieser regionalen Marke, wenn du halt es schaffst, regelmäßig sichtbar zu sein für Menschen in deiner Bubble, ob sie jetzt regional oder überregional in einer Personengruppe ist. Du wirst auf einmal erleben, dass Menschen auf dich zukommen, die noch nie einen Beitrag von dir geliked oder kommentiert haben und dich auf deinen Content ansprechen. Und wo du dann denkst, ach krass, ja, stimmt. Der hat ja auch einen Account, ja, der sieht mich ja auch.
Und das liegt nicht daran, dass er dich nicht mag, sondern dass er vielleicht selber seinen Algorithmus nicht so umprogrammieren möchte, dass er jetzt nur noch Versicherungskontent sieht oder weil er halt nicht gleich sich outen möchte, als jemand, der sich dafür interessiert.
Ja, aber auch potenzielle Kunden. Also, ne, auch, auch die, die halt auch sagen, hey, ich, ja, ich schaue es mir halt an, aber ich möchte jetzt nicht öffentlich zeigen, dass ich das gut, schlecht, irgendwas finde. Ich schaue es mir einfach an. Ich finde es interessant. Ja, das ist hier einer aus meiner Region oder das ist einer aus meiner Berufsbubble. Und ja, ist einfach interessant zu sehen. Und wenn ich den irgendwann mal persönlich sehe, dann werde ich ihm mal sagen, dass ich gut finde, was er macht. So. Und diese Dinge, die passieren halt sehr, sehr häufig. Und da musst du halt, ja, da musst du halt einfach, oder das musst du einfach im Kopf haben, dass wenn da 1000 Impressions steht, dass du da halt einen gewissen Teil von vergessen kannst, weil die haben einfach nur weitergescrollt. Aber auch nicht ganz unrelevanter Teil wird es gelesen haben oder sich angeschaut haben. Ja, ohne jegliche Reaktion. Aber sie haben es verinnerlicht, sie haben es fest, also sie haben wieder dich, du hast dich wieder ein Stück mehr in deren Unterbewusstsein eingebrannt mit deinem Thema, mit deiner Persönlichkeit und so weiter.
Also achte weniger auf die direkten Likes, sondern eher auf die langfristige Wirkung. Jetzt haben wir mit dir eigentlich ein schönes Beispiel mit dem Start bei Vertriebsfilm, weil der noch nicht so lange zurückliegt. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du spürbar dann eine Resonanz auf deine Social-Media-Arbeit zu vertriebsfilm.de erlebt hast?
Ein halbes Jahr ungefähr, würde ich sagen. Okay. Also das erste Viertel bis halbe Jahr war natürlich auch einfach Netzwerkarbeit. Also Menschen, die ich sowieso kannte, die, ja, mit denen haben wir einfach auch dann teilweise Geschäfte gemacht. Aber nach einem halben Jahr oder so, als wir dann angefangen haben, regelmäßig auch Content zu bringen, ja, kamen dann auch die Anfragen von Menschen, die ich bisher in meinem Leben nicht kannte, die dann mit uns was machen wollten, ja.
Und da das Verhältnis von denen, wo du schon gesehen hast, die liken regelmäßig was und kommentieren, zu den stillen Mitlesern, hast du da auch ein Gefühl für? Hält sich das so die Waage, aber hast du es nicht?
Nehmen wir mal an, es wären 100 Menschen, dann würde ich sagen, sind vielleicht 10 oder 15 Prozent in dem Fall dann ja auch, die liken, kommentieren irgendwas und der Rest sind alles stille Mitleser, die einfach konsumieren und dann auf einer Präsenzveranstaltung mit mir ins Gespräch gehen oder sich auf der Webseite dann direkt eintragen.
Ja. Und wenn ich mich jetzt entscheide, dass ich eine Personenmarke aufbauen möchte, kostet das nicht unheimlich viel Zeit? Oder wie machst du das?
Ja, das haben wir eben schon so ein bisschen erörtert. Also ich lasse es halt einfach so mit einfließen. Ich habe irgendwann mal und dann irgendwo anders kommentiert, da gab es eine Frage, wie postest du, welchen Rhythmus, bla bla. Und da habe ich ja diesen Begriff genutzt, so Gelegenheitsposter. Ja, wenn es sich halt ergibt. Also ich versuche schon mehrmals die Woche was zu machen. Aber wenn mir halt mal gerade nicht danach ist, dann lasse ich es halt auch mal. Und was ich aber trotzdem permanent regelmäßig mache, ist halt bei anderen zu kommentieren, weil auch das ist natürlich Teil der Markenstrategie. Weil wenn jetzt irgendjemand anderes macht einen starken Beitrag, wo du siehst, okay, also zum einen, ich finde es, mich triggert es persönlich, ich habe dazu auch eine Meinung. Und er hat sogar auch Reichweite, dieser Beitrag, wenn du dann dort einen Kommentar absetzt, der dann nicht nur ist, ja, sehe ich auch so, sondern du bringst halt inhaltlich nochmal was hinzu, dann bildest du ja auch da deine Marke weiter aus, weil das, jeder, der diesen Beitrag geliked hat, kriegt eine Information, der und der hat den Beitrag, den du auch, der dir auch gefällt, kommentiert. Ja. So, und dann davon eine gewisse Quote schaut sich das eben auch nochmal an. Und ja, also es kann auch einfach das Kommentieren sein, was diese Frequenz hochhält, wenn du halt nicht in der Lage bist, regelmäßig Beiträge zu machen.
Sowohl für den Algorithmus vermutlich, als auch direkt halt.
Ja, genau, ja. Ja, ja. Ja, Algorithmus ist immer ein schwieriges Wort, ne? Mache ich auch meistens jetzt schon in den Vorträgen, die wir halt so halten. Du musst halt wirklich überlegen, willst du Content für den Algorithmus machen oder willst du Content für deine Zielgruppe machen? So, wenn du weltweit, bundesweit, riesengroß, also wenn deine Zielgruppe alle sind sozusagen, ja, dann näherst du dich dem an, dass du Content für den Algorithmus machen solltest. Aber wenn du in einer Nische bist, dann kann es für dich schlecht sein, Content zu machen, der vom Algorithmus gefeiert wird. Weil der typischerweise muss es dann so generisch sein, dass es eben einer Vielzahl von Menschen gefällt. Und dann bist du wahrscheinlich schon wieder so weit weg von deinem Thema, wenn dein Thema jetzt nicht gerade ist, wie mache ich mehr aus meinen Payback-Punkten, dann wird es vielleicht noch gehen, ja, dann gibt es genug Abnehmer für diesen Content. Aber wenn dein Thema eben nischiges Versicherungswissen ist, dann macht es nicht unbedingt Sinn.
Ne? PKV für Feuerwehrhauptmänner, berufliche.
Ja, genau. Ja. So. Ja, wobei da, ne, da kriegst du vielleicht noch viralen Content hin, weil du mit Feuerwehr halt, jeder interessiert sich für Feuerwehr. Und wenn du ein cooles Feuerwehrvideo machst oder so, dann wird das schon funktionieren. Aber dann ist halt wiederum die Frage, dann hast du vielleicht 100.000 Views oder auch 100.000 Likes, wovon aber niemand bei dir eine Versicherung abschließen will, weil die fanden einfach nur dein Video geil. Ne? So. Und wenn du dich halt im Großen und Ganzen positionieren willst, bei den großen Versicherungsinfluencern jetzt mitstinken willst, dann hast du Arbeit vor dir. Also dann musst du halt richtig Gas geben. Ne? Dann musst du halt täglich mehrmals und dann musst du dich auch damit beschäftigen, was geht gerade, was funktioniert, was geht viral, was geht nicht viral. Aber wenn du in einer Nische unterwegs bist, brauchst du das alles nicht. Dann musst du einfach nur zusehen, dass du Follower hast und für die gezielt Content machen. Und dann wirst du da auch deine Ziele erreichen.
Auch bei diesem gezielt Content machen haben ja viele die Angst, oh Gott, das dauert so viel. Deshalb gibt es ja viele Angebote da draußen, dass die Leute anschreiben natürlich auch, wenn du sichtbar bist. Ich erstelle jetzt für dir deine Beiträge, ich mache für dich den Content und so weiter als Ghostwriter etc. Was wären da deine Strategieempfehlungen?
Ja, also wenn du auf Zielgruppen-Content, also auf Spitzen-Content gehst, dass du sagst, ich mache es nicht für die breite Masse, sondern ich habe spezielle Themen, dann gehört natürlich, also die Zeit, die du sparst, weil du nicht täglich 2 Reels posten musst und produzieren musst, davon musst du natürlich einen Teil der Zeit in Vertrieb investieren. So, und Vertrieb heißt in dem Moment, du vernetzt dich auf deiner Plattform aktiv mit Menschen deiner Zielgruppe. Also egal wo, Facebook, Instagram, LinkedIn, du gehst auf Profil, also du suchst Profile aus deiner Zielgruppe, gehst da rauf, folgst denen, likest da ein paar Beiträge, schreibst Kommentare, ja, damit die Menschen überhaupt mal wahrnehmen, dass es dich gibt. Und wenn sie dir dann zurückfolgen sozusagen, in dem Moment kriegen sie ja deinen Content angezeigt. Also das ist natürlich dann deine Vertriebsleistung, die du bringen musst, dass sich dein Netzwerk erweitert. Aber auch das ist ja noch, also das ist ja wieder verglichen mit früher. Früher bist du halt als Vertriebler, wenn du umtriebig warst, bist du halt auf dem Dorffest, dann bist du auf dem nächsten Dorffest, dann bist du auf dem Geburtstag, dann bist du auf einer Hochzeit, dann bist du hier, dann bist du da. Also du bist einfach präsent. Und überall haust du deine Story raus. So, und genau das Gleiche kannst du jetzt ja viel, viel einfacher. Morgens aus dem Bett, abends von der Couch, von der Toilette aus, vom Küchentisch aus. Ja, du fängst einfach an, dich mit Menschen zu vernetzen. Musst halt heutzutage nicht mehr die Wohnung dafür verlassen und musst auch nicht warten, dass die Stadt oder irgendwer eine Feier veranstaltet und dort Menschen kommen, die du noch nicht kanntest. Oder halt Klinken putzen gehen, keine Ahnung. Also du kannst es einfach stumm von zu Hause aus machen, aus dem Büro. Das musst du dann halt schon tun. Das Pendant dazu ist, knack den Algorithmus und mach Content, dann macht der Algorithmus für dich die Arbeit und verteilt dein Content bei allen. So, das ist die Alternative. Oder die andere Alternative ist, schmeiß Geld auf die Plattform und sag der Plattform, hier, ich gebe dir x Geld und teile mein Content bitte aus. Also du kannst, das eine kostet dich massives Zeitinvest in was, welchen Content muss ich machen, damit der Algorithmus mich viral gehen lässt. Bei dem anderen musst du Geld in die Hand nehmen, um halt über die bezahlten Dinger halt deinen Content rauszuhauen. Und bei dem anderen musst du Zeit investieren in vertriebliche Arbeit. Also ganz ohne geht's halt nicht. Ne? Irgendwas musst du investieren. So, und für was musst du dich halt entscheiden? Typischerweise ist ja die Reihenfolge die, dass du mit Content anfängst, den dann manuell über ich mache Vertriebsarbeit auf den Plattformen verteilst oder ich habe Glück und gehe viral. In Klammern, frag dich, ob du das wirklich willst, weil passt es zu deinem Business, Klammer zu. Und dann später kannst du Ads draufschalten, wenn du willst, ne? Um das Ganze nochmal zu systematisieren, um das nochmal zuverlässiger zu machen, dass das immer wieder passiert in gewissen Zeitrhythmen und so weiter. Das kann man ja alles machen, aber irgendeine Arbeit musst du schon selber auch mit reinbringen. Und dann wirst du im Kleinen oder im Großen irgendwann als Marke wahrgenommen werden. Relativ schnell sogar.
Es ist ja wie bei vielem, ne? Das Thema Fokus, wenn du jetzt, du brauchst ja, sagt man, eine Viertelstunde, um dich auf ein Thema gedanklich einzustimmen. Das hat man ja, ne, wenn du irgendwo vom Telefonanruf rausgerissen wirst und dann musst du wieder dich neu reindenken, ist wieder eine Viertelstunde weg. Das heißt, jeden Tag sich neu hinzusetzen und zu überlegen, was poste ich denn jetzt, ist wahrscheinlich weniger effektiv, als sich einfach mal einen ganzen Tag Zeit zu nehmen und viel Content zu produzieren und den dann halt in kleinen Stücken zu verteilen. Gerade anfangs, wenn du in der Zeitschiene, die du jetzt beschrieben hast, am Anfang einfach mal ein, zwei Tage ganz viel Content und den dann stückchenweise über die nächsten Wochen verteilen.
Genau, das ist ja gerade am Anfang ist das ja auch einfach, weil du dann ja noch nicht das Problem hast, dass du nicht mehr weißt, was soll ich machen. Ja. Das heißt, du kannst da schon ja erstmal ordentlich was raushauen. Und dann ist es aber schon auch so, dass man später ja auch überlegen muss, macht es jetzt Sinn, mich einen Tag rauszunehmen, um Content zu produzieren, weil die Frage ist, kannst du auf Knopfdruck kreativ sein, ne? So, und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du dir einfach ein System schaffen und so ist das bei mir auch. Mir kommen ja so Ideen manchmal beim Autofahren, beim, weiß ich, morgens, wenn ich mal meine Runde spazieren gehe oder in der Dusche oder irgendwas. Also dir kommt auf einmal so ein Geistesblitz und dann musst du ja einfach ein System haben, wo du weißt, okay, die Idee ist noch da, jetzt schnell, in meinem Fall jetzt halt, Notiz-App auf, reinschreiben. Was schreibe ich da rein? Was muss ich da reinschreiben, damit ich übermorgen noch weiß, was ich dachte? Weil wie oft hast du das, in der Dusche kommt dir die Idee und nach dem Abtrocknen ist sie schon wieder weg und du denkst, fuck, was war das nochmal? Es war doch so geil. Ja,
das
so,
Handy also, nicht in der Dusche dabei?
So, und da musst du halt wirklich schnell sein und sagen, okay, jetzt die Idee kurz festhalten, noch irgendwie ankern, ja, nochmal einen Gedanken dazu, aufschreiben oder auch beim Autofahren, ne, dann ist es eben die Sprachnotiz-App oder so, die man kurz aufmacht, damit die Idee nicht verloren geht. Und so, so sammelst du ja halt dann so eine Bruttoliste an, wo du dich dann wiederum, wenn die halt sich füllt, dann kannst du natürlich sagen, jetzt setze ich mich mal einen Tag in oder einen halben Tag hin und arbeite mal diese Liste von meinen Geistesblitzen der letzten 6 Wochen durch. Und dann wirst du feststellen, ja, cool, jetzt habe ich schon wieder für 8 Wochen Content, der halt einfach so zufällig entstanden ist.
Kann mich denn bei der Struktur, bei der Umsetzung, bei der Erstellung Thema KI irgendwo unterstützen? Nutzt du das?
Ja, also als Sparringspartner nutze ich das eigentlich sehr häufig, ne, dass du mal eine Idee reinschreibst und einfach denen mal eine Frage dazu stellst an die KI, ne? Was könnte man, aus welchen Blickwinkeln könnte man dieses Thema betrachten oder wie denkt die Zielgruppe darüber? Alles Mögliche. Also da kannst du ja viel mitmachen. Musst natürlich dann am Ende wieder manuell ansetzen, weil eine KI, also die Zeit, die du brauchst, um einen Prompt zu schreiben, dass am Ende ein fertiger Post rauskommt, die kannst du, glaube ich, lieber investieren, um dann halbfertige Sachen von der KI zu nehmen, um sie dann selber hinten raus fertigzustellen. Ne? Weil sonst verbringst du 3 Stunden vor dieser Maschine, bist hart am Verzweifeln, weil du das letzte bisschen noch irgendwie rauskitzeln willst. Und kannst du lieber sagen, okay, gib mir halt irgendwie eine 50-80% Lösung und den Rest mache ich dann selber.
Ja. Apropos 3 Stunden Zeit, wir haben jetzt hier auch 1 Stunde Zeit verbracht. kam mir gar nicht so lange vor. Wenn du jetzt immer noch dran geblieben bist, kam dir das wahrscheinlich auch nicht so lange vor. Ja, und dann hast du jetzt 1 Stunde Zeit investiert, was zu lernen über das Thema Personenmarke. Vielen Dank für deine Antworten auf meine Fragen, Thorsten. Und wenn du jetzt schon 1 Stunde investiert hast, dann kannst du jetzt auch mehr investieren. Deshalb wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Aufbau deiner eigenen Personenmarke. Wenn du Fragen dazu weitere hast, dann melde dich gerne beim Thorsten oder auch bei mir.
Und gerne.
Dann sehen wir weiter. So, ich würde sagen, wir machen an der Stelle den Sack zu, weil wie du vorhin so schön gesagt hast, man kann das jetzt noch aus anderen Aspekten sehen, aber wir wollten jetzt ja nur mal die beleuchten.
Genau.
Es gibt da natürlich immer noch weitere Aspekte, die beleuchten wir dann mal in der Zukunft.
Machen wir. Super. Danke für das Spontan-Interview.
Sehr gerne. Danke, dass du Zeit hattest und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Oder hast du noch einen Aufruf an die Hörer? Dann sei dir jetzt das letzte Wort gegönnt, lieber Thorsten.
Ja, ladet euer Karma-Konto auf, indem ihr jetzt eine Bewertung abgebt für unseren Podcast. Folgt uns auf Instagram und auf LinkedIn und macht das einfach.
Wo findet man dich auf LinkedIn, außer Makler und Vermittler Podcast?
Ja, mein Name, Thorsten Jasper. Genau.
Ist ja,
aber ich meinte jetzt natürlich explizit den Podcast, dass man dem Podcast folgen soll. Und da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also die Zahl der Menschen, die hier zuhören, im Vergleich zu der Zahl, die uns auf Instagram oder LinkedIn folgen, die klafft noch auseinander. Da geht noch was.
Also weißt du, was du zu tun hast? Öffne deine präferierte Social-Media-Plattform.
Ja. Und für alle, die jetzt die Ohren gerade spitzen, es hören mehr Leute zu, als uns auf Instagram und LinkedIn folgen. Also das, wir würden gerne, dass es draußen auch sichtbar wird, wie viele Menschen hier zuhören. Das, also folgt uns, zeigt, dass ihr uns mögt und das zahlt nämlich auf unsere Marken ein.
Auf unsere Personenmarken und auf dein Karma-Konto und du wirst ein schönes Leben haben.
Also, bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.